Körper. Wissen rund um die Herstellung von Sicherheitsventilen für unterwegs und zwischendrin. Mein Name ist Jean Samuel Lin von Götze KG. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser weiteren Podcast-Folge. Heutiges Thema: Dichtungswerkstoffe in hygienischen Prozessen, länderspezifische Anforderungen. Eine detaillierte Betrachtung, heute erneut mit Christian Golpert von Angst und Pfister, Product Leader Sealing Materials. Herzlich willkommen, Herr Golpert. Willkommen zurück an der Götze Hörbar.
Danke für die Gelegenheit.
Ja, schön, dass Sie wieder bei uns sind und heute nochmal in einer detaillierten Betrachtung auf länderspezifische Anforderungen mit uns einsteigen. Bevor wir dazu kommen, stellen Sie sich als Person und das Unternehmen nochmal kurz vor an all die neuen Zuhörer.
Sehr gerne. Mein Name ist Christian Golbert, ich bin Chemieingenieur, als Product Leader Sealing Materials bei Angst & Pfister beschäftigt. Angst & Pfister ist eine Gruppe, Hauptsitz in Zürich, 1920 gegründet und mit rund 1500 Mitarbeitern in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Polen, Dänemark, der Türkei und China aktiv. Wichtig hier in diesem Zusammenhang ist, dass wir uns von einem technischen Händler weiterentwickelt haben mit den logistischen Kompetenzen zu einem Hersteller maßgeschneiderter Engineering-Lösungen. Wir sind aktiv in der Dichtungs- und Schwingungstechnik, in der Fluid-, Kunststoff- und Antriebstechnik und ja, hier auch in dem Thema Freigaben sehr spannend ist, dass wir mittlerweile auch das Rohstoff-Know-how und das Compoundieren beherrschen und auch eigene Werkstoffe im Bereich der Dichtungstechnik anbieten.
Vielen Dank für die kurze Einführung. Im letzten oder ersten gemeinsamen Podcast haben wir das Thema länderspezifische Regularien kurz betrachtet. Heute wollen wir einmal detaillierter dazu einsteigen. Welche großen bzw. allgemeinen Regularien gibt es und seit wann gibt es diese?
Ja, wenn wir jetzt mal die deutsche und industriegeprägte Sicht annehmen, ist für die Dichtungstechnik die bedeutsame Freigabe, die der USA, die sogenannte FDA oder besser 21. Code of Federal Regulations 177.2600, die eben die Elastomere beschreibt. Und ja, dass es ein amerikanisches Gesetz ist, mag den einen oder anderen verwundern, weil wir ja eigentlich mit den Vorläuferinstitutionen des Bundesamts für Risikobewertung schon seit 1958 Empfehlungen für Lebensmittelkontakt haben. Aber das ist nun auch aufgrund der Exportorientierung der deutschen Industrie so und sicherlich auch daher, weil die Gummiindustrie, die Lebensmittelindustrie hier nicht unbedingt im Fokus der Regulierer ist. Gummi und Silikone sind also auch auf der europäischen 1935, 2004 immer noch unbesetzt, also inhaltlich nicht gefüllt.
Mhm. Und seit wann gibt es die FDA, beziehungsweise hat sich seit der Veröffentlichung etwas Wesentliches geändert?
Ja, die älteste Version, die ich online finden konnte, war von 1977. Und ja, im Rahmen der Recherche war ich doch selbst sehr erstaunt, dass abgesehen von der Positivliste, also im Gegensatz zu einer Verbotsliste, ja, sich an dieser Verbotsliste einiges natürlich geändert hat, aber trotzdem auch die Migrationsuntersuchungen schon sehr, sehr ähnlich waren. Man, also wenn man den Text so überfliegt, ja, man gar keine Unterschiede feststellen konnte. Das war sehr, sehr überraschend für mich, ja, wie wenig sich doch hier ändert.
Die FDA als amerikanisches Regelwerk wird ja auch hier und da in Europa von Ihnen als Komponentenhersteller als Basis benutzt, aber auch selbst wir als Ventilhersteller haben ein FDA-Zertifikat, um einerseits Ventile in die USA zu verkaufen oder in andere Länder. Also es ist eine Basis für verschiedene Märkte. Wo ist hier der Anspruch der EU, beziehungsweise welche Regularien gibt es bei uns in Europa?
Ja, in verschiedenen europäischen Ländern gibt es ebenfalls Gesetze. Wir haben zum Beispiel auch vom 1973 ein Gesetz, das als Decreto Ministeriale in Italien aktiv ist und ja mit verschiedenen Weiterentwicklungen jetzt als MoCA den Markt bewegt. Wir haben in Frankreich ein Gesetz, das als Arrêté vom 9. November 1994 eine Überarbeitung erfahren hat, zuletzt jetzt in 2020 eben aktiviert wurde. Ja, interessanterweise muss man sagen, haben wir hier eine Renaissance der nationalen Gesetzgebung, obwohl wir eigentlich mit der 1935-2004 einen europäischen Entwurf eigentlich ja, hätten. Mhm. Man muss sagen, dass wir jetzt als Schweizer Unternehmen natürlich auch die Schweiz nicht vergessen wollen, die als Nicht-EU-Mitglied ihre eigenen Gesetze natürlich hat. Und ja, wenn wir den Bogen weiterschweifen wollen, dann haben wir als letzte Entwicklung eigentlich China jetzt in 2016 und in Japan arbeitet man ebenfalls an Gesetzen. Hier sind aber beispielsweise die Elastomere zum Glück noch ausgenommen. Das muss man aber natürlich dann genauer betrachten.
Das stimmt. Jetzt ist natürlich die Renaissance der einzelländerspezifischen Zulassungen für uns nachteilig im Geschäft und für den Zusammenhalt in der EU, aber das lässt sich vielleicht auch nicht in allen Fällen umgehen. Wie unterscheiden sich jetzt gerade die Regularien der US-amerikanischen Behörden und die der EU?
Der Schutzzweck ist erstmal derselbe. Das ist natürlich ja auch der Schutz der eigenen Bevölkerung. Die Unterschiede liegen halt hier im Detail. Wir haben ein Stoffverzeichnis in beiden Fällen, haben globale und spezifische Migrationswerte. Und während man bei der FDA vielleicht destilliertes Wasser und N-Hexan bei Siedetemperatur nutzt, hat die BfR, also die Empfehlung der BfR auf EU-Ebene, haben wir ja nichts. Auch Extraktionen, aber destilliertes Wasser, 10 volumenprozentigen Ethanol und 3 massenprozentige Essigsäure. Kategorisiert aber hier je nach Größe der Dichtung und nach Anwendungsdauer in verschiedene Unterkategorien, die dann je nach Lagerungsdauer verschiedene Zeiten und Temperaturprofile beinhaltet.
Mhm. Für welchen Prozessschritt dienen diese eben genannten Angaben zu dem destillierten Wasser oder Temperatur oder Ethanolgemischen und was ist das Ziel dieser Extraktion?
Mit der Extraktion will ich eigentlich untersuchen, wie stark dieses Material eben im Anwendungszweck Stoffe freisetzt, die dann eben aufs Produkt übergehen können. Ich habe hier also einen Beweis der Inertheit des Materials, beziehungsweise eine entsprechende Grenzwerte, eine gewisse Mindestmaß an Inertheit.
Das Ergebnis zeigt somit auf, wie sicher ist ein Werkstoff für den Bereich Lebensmittel.
Genau, es sollen halt keine Stoffe übergehen. Ja. Das ist ein grundsätzliche Forderung und das versucht man natürlich zu standardisieren.
Mhm. Die Unterschiede liegen somit im Detail, einerseits in den Prüfverfahren und dann in der Zulassung. Wie lässt sich das jetzt markttechnisch einordnen?
Das ist genau das Problem, wenn wir jetzt an den europäischen Binnenmarkt denken, wenn wir die unterschiedlichen nationalen Gesetzgebungen sehen. Und da es ja immer Gesetze sind, hat natürlich jeder seine Prozessparameter festgeschrieben. Es ist also gerade dann interessant, wie wird jeweils die Prozessparameter des anderen gesehen oder muss man jede nationale Regularien einzeln wiederholen, obwohl eigentlich auf dem Grundlagenvertrag der EU ja eine einzelne Freigabe für den Marktzugang ausreichend wäre. Und das ist ja manchmal eine Diskussion mit dem Kunden, manchmal eine Diskussion mit den Überwachungsbehörden. Mhm.
Es gibt also gewisse Überschneidungen. Macht eine Differenzierung aus Ihrer Sicht Sinn oder wo liegt dann der Vorteil in der Differenzierung?
Man muss sagen, dass diese Unterschiede häufig historisch gewachsen sind. Mhm. Also der Schutzzweck ist derselbe. Man will seine Bevölkerung schützen vor den Gefahren, die diese Stoffe bieten können. In allen Fällen sind diese Unterschiede fachlich nachvollziehbar und ja, nicht unbedingt immer stimmt hier der Verdacht eines Protektionismus, sondern es ist einfach historisch und man muss einfach überlegen, gibt es einen Rahmen, eine Möglichkeit der Harmonisierung. Und das fehlt zum Beispiel, wenn wir an die FDA und die BfR-Empfehlungen denken, fehlte da einfach der entsprechende Rahmen zur Harmonisierung. Wir hätten aber diesen Rahmen beispielsweise im Rahmen der EU durchaus. Man hat das im Rahmen der Kunststoffe bei der 10211 versucht, hat da einen sehr klaren Verpackungsfokus gehabt und hat damit diese Fragestellung der Verpackung massiv nach vorne gerückt. Und das sind halt Dinge, die nicht unbedingt bei uns in der Prozessindustrie eine Rolle spielen und die da sich nicht einfach nahtlos übertragen lassen.
Jetzt hatten Sie ja angesprochen, dass es in verschiedenen Ländern auch neue Bestrebungen gibt, neue Regularien zu erarbeiten. Wir erleben in einigen Bereichen auch eine zunehmende Tätigkeit chinesischer Behörden, in Normungsausschüssen auch einen chinesischen Standard festzulegen. Begegnen Sie dem ebenfalls im Bereich der hygienischen Anforderungen? Und wie schätzen Sie die Sicht eines Komponentenherstellers die Ambitionen ein?
Nun, erstmal ist es verständlich, dass China als Großmacht natürlich die Ambition hat, da auch Regularien zu erlassen. Es gab hier bereits Regularien, die in 2008 das letzte Mal gefasst wurden, vor der Aktualisierung von 2016. Diese 2008er-Version war aber im Westen überwiegend unbekannt, muss man sagen, weil man einfach damit nicht konfrontiert wurde. Die Kunden auf chinesischer Seite akzeptierten einfach die Qualität, die man ihnen lieferte. Mhm. Made in Germany hat da sicherlich auch ein Qualitätssiegel für die Kunden dort gehabt. Man hatte aber auch in China ja verschiedene Lebensmittelskandale. Melamin hat es bis nach Europa natürlich in die Presse geschafft, sodass man da auf chinesischer Seite auch die Aktivitäten verstehen muss. Man will da natürlich auch aktiv sein. Und man hat sich hier sehr stark glücklicherweise für uns auch an die 10 2011 gehalten, hat da also verschiedene Medien und Temperaturen, Zeitprofile mit aufgenommen, die uns hier glücklicherweise es leicht machen. Es gibt ein paar kleinere Unterschiede. Speziell Essigsäure hat man eine höhere Konzentration gewählt. Aber auch hier gibt es im Rahmen anderer Bereiche, im Bereich der Positivliste natürlich Stoffe, die aus Sicht von uns noch fehlen. Da gibt es Verbandsaktivitäten, gab es Verbandsaktivitäten, um eben diese Stoffverzeichnisse zu erweitern. Mhm. Aber auch hier bieten wir mittlerweile Werkstoffe an, die also die Freigaben also tragen, sodass wir da also auch gut gerüstet in diese neue Regulariumswelt eintreten.
Verstehe. Werden Sie als Hersteller zukünftig Ihre Produkte hinsichtlich der Märkte entwickeln oder lässt sich das trotz allem harmonisieren? Also brauchen Sie als Angst und Pfister einen Werkstoff für China, einen für die USA, einen für Europa, eventuell einen für Italien und Frankreich und die Schweiz? Sie haben ja die zwei großen Normen genannt, einmal die FDA, dann einmal die europäische 10-2011. Lässt sich dann das als Werkstoffhersteller doch etwas harmonisieren?
Ja, wir richten uns natürlich nach dem Kunden, wie jeder wahrscheinlich, der in aller Regel aber am liebsten ein Weltcompound möchte. Mhm. Und das ist der Wunsch nach den universellen Freigaben natürlich und der Wunsch nach den universellen Beständigkeiten. Und das schließt so ein bisschen an, was wir ja schon im vorigen Podcast hatten mit den drei Säulen, Regularien, Beständigkeit und Hygienic Design. Das Design können wir hier rauslassen. Zwischen den Regularien und den Beständigkeiten besteht halt leider ein Zielkonflikt. Ich kann also als Elastomerentwickler nicht alles nehmen, um eben einen wirklich beständigen Compound zu erzeugen, wenn mir die einzelnen Stofflisten da nicht in die Hände spielen. Und das ist halt nicht der Fall. Ich bin also da mit einer etwas kleineren Werkzeugkiste ausgestattet, wenn ich alle Freigaben global eben haben möchte. Ist quasi ähnlich wie jetzt Formel 1 und der Straßenwagen, die Straßenzulassung erfordert einfach gewisse Dinge, die mir dann ja nicht die extreme Leistung eines Formel-1-Wagens ermöglicht. Aber wir sind da mit unserer Erfahrung im Bereich Kaffeemaschinen sehr gut aufgestellt, haben da also die Erfahrung, dass wir ja speziell im Rahmen unserer Pertec-Werkstoffe dieser Reihe verschiedenste Freigaben auf einen Werkstoff vereinen können. Das ist in aller Regel der Fall. Das kriegt man hin. Aber natürlich, der Teufel liegt im Detail. Wenn wir also wirklich extremste Anforderungen im Bereich Beständigkeit hätten, da muss man dann genauer hingucken und muss da dann vielleicht doch eine Sonderversion noch kreieren.
Also macht es für Sie als Hersteller Sinn, dass es, wenn es eine Schnittmenge gibt zwischen allen Regularien, dass es die Werkstoffliste in der mehr oder weniger Gänze in alle Regularien schafft, dass Sie quasi aus den gleichen Baukasten das ziehen können, um dann für den Markt das entsprechende Compound zu entwickeln?
Absolut, es ist für uns eine Möglichkeit. Es ist auch für den einen oder anderen Kunden dann vielleicht auch eine Option, zwei Versionen zu kreieren. Das ist für uns die Möglichkeit, ein Weltcompound herzustellen, aber auf der anderen Seite kann natürlich man gewisse Werkstoffe, wenn wir jetzt nur die USA und Europa nehmen beispielsweise, das würde genauso gut abgedeckt werden können, sodass man eine reine China-Version beispielsweise kreiert. Aber wie gesagt, Japan ist auf dem Vormarsch, also ist auch da am Arbeiten, dürfen wir hier natürlich nicht vergessen.
Ja. Das stimmt. Herr Golpert, herzlichen Dank für die Ausführungen zu den länderspezifischen Regularien, die FDA auf der einen Seite, die europäischen auf der anderen Seite, beziehungsweise auch die neuen Bemühungen, sei es aus Japan, China als große Märkte, aber auch die Einzelbemühungen in Frankreich und Italien. Man erkennt, dass dieser Markt oder diese Regularien Sie in Person, beziehungsweise das Unternehmen Angst und Pfister in den nächsten Jahren beschäftigen wird und auch uns als Sicherheitsventilhersteller. Spannendes Umfeld mit eventuell auch Herausforderungen in der Zukunft. Herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, Herr Linn, für die Gelegenheit, Angst und Pfister hier nochmal darstellen zu dürfen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme natürlich unter www.angst-pfister.com. Und ansonsten stehe ich Ihnen natürlich auch unter LinkedIn zur Verfügung. Vielen Dank, gerne wieder.
Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute bei uns waren. Hörbar, Wissen rund um die Herstellung von Sicherheitsventilen für unterwegs und zwischendrin.